Willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Wir tauchen heute für Sie ein bisschen tiefer ein.
Genau.
Argentinien. Und ganz speziell die Frage, wie man dort Staatsbürger werden kann. Wir haben uns dazu Ihre Quellen angeschaut, also offizielle Dokumente, Artikel. Und die konzentrieren sich ja stark auf die rechtlichen Wege.
Ja, das stimmt. Die Informationen gehen wirklich ins Detail, was das Staatsangehörigkeitsrecht angeht.
Und unser Ziel ist es, Ihnen da jetzt einen klaren Überblick zu geben.
Genau. Und Argentinien hat da ein ziemlich interessantes System. Ein duales System.
Duales System?
Ja. Es basiert auf zwei Prinzipien gleichzeitig. Einmal Jus Soli, also das Geburtsortsprinzip.
Okay.
Und dann Jus Sanguinis, das Abstammungsprinzip. Das spiegelt halt die lange Einwanderungsgeschichte des Landes wider.
Verstehe. Okay, dann schauen wir uns diese Pfade mal genauer an. Der erste, der direkteste Weg, ist dann wohl die Geburt in Argentinien.
Richtig. Wer dort geboren wird, ist im Grunde automatisch Argentinier.
Einfach so?
Ja, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Kinder von Diplomaten im Dienst zum Beispiel, die fallen da nicht drunter. Aber sonst gilt, Geburt in Argentinien heißt argentinische Staatsbürgerschaft. Das ist Jus Soli. Klingt klar. Und der zweite Weg?
Über die Abstammung?
Genau, Jus Sanguinis. Also wenn Sie mindestens einen argentinischen Elternteil haben, Mutter oder Vater, dann können Sie die Staatsbürgerschaft beantragen.
Auch wenn man im Ausland geboren wurde?
Ja, eben. Wenn Sie über 18 sind, können Sie das selbst machen. Nennt sich Option por la Nacionalidad, also die Option, die Wahl der Staatsbürgerschaft.
Okay. Und wenn man jünger ist?
Unter 18 müssen es die Eltern beantragen. Das läuft dann meist über die argentinischen Konsulate im Ausland oder direkt bei den Behörden in Argentinien.
Gut, und dann gibt's ja noch den dritten Weg. Der ist wahrscheinlich für viele Einwanderer der wichtigste. Die Einbürgerung.
Die Naturalisation, genau. Und da wird's interessant. Sie sagen es.
Ja, was braucht man denn dafür? Die Quellen sagen, man muss mindestens 18 sein. Und dann, das fand ich bemerkenswert, nur 2 Jahre legal und ununterbrochen im Land gelebt haben.
Ja, das stimmt. 2 Jahre ist international gesehen wirklich eine ziemlich kurze Zeit.
Viel kürzer als anderswo oft.
Absolut. Aber es gibt natürlich weitere Bedingungen.
Natürlich. Welche denn?
Also, man muss nachweisen, dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
Okay, wie macht man das?
Da braucht man eine Quit- oder Zöllnummer. Das sind Steuer- und Sozialversicherungsnummern und eben Einkommensnachweise.
Verstehe. Und Sprachkenntnisse?
Grundkenntnisse in Spanisch sind auch nötig. Man muss sich ja verständigen können. Und man darf keine relevanten Vorstrafen haben.
Das heißt, Führungszeugnis wird geprüft?
Ja, aus Argentinien selbst und oft auch aus dem Herkunftsland oder den Ländern, wo man die letzten Jahre gelebt hat. Und man muss Loyalität zum demokratischen System erklären.
Und wo stellt man den Antrag?
Der Antrag läuft über ein Bundesgericht.
Bundesgericht, okay. Und die Dokumente, was ist da zentral? Reisepass, nehme ich an?
Genau. Gültiger Reisepass, die Geburtsurkunde, ganz wichtig. Die muss meistens übersetzt und mit Apostil versehen sein, diese internationale Beglaubigung. Ja, richtig. Dann die Führungszeugnisse hatten wir schon. Nachweis über den legalen Aufenthalt, also die gültige Aufenthaltsgenehmigung. Und die Einkommensnachweise.
Okay, das ist die Einbürgerung. Kommen wir nochmal kurz zurück zur Abstammung. Wenn jetzt ein Elternteil Argentinier ist, ich bin über 18, lebe aber im Ausland, wie läuft das praktisch ab?
Also, Sie stellen den Antrag, diese Option por la Nacionalidad, beim zuständigen argentinischen Konsulat in Ihrem Wohnsitzland.
Und welche Papiere braucht man da?
Wieder die eigene Geburtsurkunde. Oft international, auch mit Apostil. Dann die aktuelle Geburtsurkunde und den argentinischen Ausweis, den DNI, vom argentinischen Elternteil.
Ah, okay, vom Elternteil auch.
Ja, und natürlich Ihren eigenen gültigen Reisepass und eine Meldebescheinigung von Ihrem aktuellen Wohnort.
Worauf muss man besonders achten?
Die Namen müssen auf allen Dokumenten exakt, also wirklich buchstabengetreu, übereinstimmen. Sonst gibt's Probleme.
Gut zu wissen. Und Kosten?
Ja, es fallen Gebühren an. Meistens muss man die per Erlagsschein oder Überweisung zahlen. So im Bereich 80 bis 120 Euro für die Dokumente, die Eintragung und dann nochmal um die 15 Euro für den eigentlichen argentinischen Personalausweis, den DNI.
Und dann?
Wenn die Unterlagen geprüft sind, gibt's einen persönlichen Termin im Konsulat. Der DNI selbst kommt dann später aus Argentinien. Dauert ein paar Wochen.
Hm. Eine wichtige Frage noch. Doppelte Staatsbürgerschaft. Erlaubt Argentinien das? Muss ich meine alte aufgeben?
Nein, das ist ein großer Vorteil. Argentinien akzeptiert die doppelte Staatsbürgerschaft generell.
Wirklich? Ohne Wenn und Aber. Ja, es gibt sogar spezielle Abkommen mit einigen Ländern, wie Spanien oder Italien. Wichtig ist aber, wenn Sie in Argentinien sind, werden Sie in erster Linie als Argentinier behandelt.
Okay, das ist ein praktischer Punkt. Und für Deutsche?
Für Deutsche ist es seit Juni 2024 ja auch einfacher geworden. Man verliert die deutsche Staatsangehörigkeit nicht mehr automatisch, wenn man eine andere annimmt.
Ah, gut.
Es ist immer ratsam, sich vorher auch bei den Behörden des anderen Landes, also zum Beispiel Deutschland, zu erkundigen. Sicher ist sicher.
Absolut. Und klar ist auch, bevor man überhaupt die Staatsbürgerschaft beantragen kann, braucht man erstmal einen legalen Aufenthaltstitel in Argentinien, oder? Unbedingt. Eine befristete, also temporario, oder eine unbefristete, permanente Aufenthaltsgenehmigung ist die Voraussetzung für alles Weitere. Gut, fassen wir das Wichtigste für Sie nochmal zusammen. Argentinischer Staatsbürger kann man werden durch Geburt im Land, jus soli,
durch Abstammung von einem argentinischen Elternteil,
jus sanguinis, die Option,
oder durch Einbürgerung. Und die ist oft schon nach nur 2 Jahren legalen Aufenthalts möglich.
Genau. Die Hürden sind relativ moderat, aber die Dokumentation muss stimmen. Und Kriterien wie Lebensunterhalt, keine Vorstrafen, die muss man erfüllen.
Also was bedeutet das jetzt für Ihre Überlegungen? Diese vergleichsweise leichte Zugänglichkeit ist sicher ein Punkt, der Argentinien attraktiv machen kann.
Absolut. Es zeigt diese historisch gewachsene Offenheit als Einwanderungsland. Aber vielleicht noch ein Gedanke zum Mitnehmen für Sie.
Ja, wie prägt denn diese relativ offene Einbürgerungspolitik die Gesellschaft heute, die Integration? Bringt sie vielleicht auch besondere Herausforderungen mit sich, gerade im Vergleich zu Ländern, die da viel strengere Regeln haben? Kommen wir nun zu Neuseeland. Wie sieht es denn dort aus?
Ja, Neuseeland. Ein spannendes Thema.
Genau. Viele von Ihnen, die uns vielleicht Material dazu geschickt haben, denken ja über diesen großen Schritt nach, den Weg zur neuseeländischen Staatsbürgerschaft. Das Thema heute, wie wird man eigentlich neuseeländischer Staatsbürger? Sie haben uns da ja einiges an Material zukommen lassen, offizielle Dokumente vom Department of Internal Affairs, also Richtlinien, Antragsformulare und auch einen Artikel von nc2go.de.
Genau.
Unsere Aufgabe ist es jetzt, die wichtigsten Schritte und Voraussetzungen für Sie herauszuarbeiten. Okay, schauen wir uns das mal genauer an.
Ja, genau. Wir schauen uns den Prozess mal an, also wirklich von der ersten Einreise bis hin zum neuseeländischen Pass. Die Quellen zeigen das ja auch. Es ist halt ein mehrstufiger Weg, der braucht definitiv Geduld.
Fangen wir doch mal ganz vorne an in dem NCCGO-Artikel. Da wird ja so ein 3-Stufen-Prozess beschrieben. Der dauert meistens mindestens 5 Jahre. Also Resident Visa, dann Permanent Resident Visa und am Ende die Staatsbürgerschaft, die Citizenship. Stimmt das denn so im Kern mit den offiziellen Quellen überein?
Ja, im Wesentlichen schon. Also zuerst brauchen Sie halt in der Regel ein Aufenthaltsrecht, typischerweise das Resident Visa. Das erlaubt Ihnen dann die Niederlassung.
Okay.
Und es erlaubt Ihnen auch, das ist vielleicht ganz interessant, für 24 Monate die Aus- und Wiedereinreise. Also das ist schon mal ein stabiler erster Schritt.
Verstanden. Und wenn man dieses Resident Visa dann, sagen wir mal, eine Weile hat, dann kommt das Permanent Resident Visa, das PRV. Was braucht man dafür?
Genau, also dafür müssen Sie mindestens 2 Jahre lang das Residenzvisa gehabt haben und natürlich auch die Bedingungen erfüllt haben, die damit verbunden waren.
Mhm.
Entscheidend ist dann aber der Nachweis einer echten Bindung an Neuseeland. Die nennen das Commitment to New Zealand.
Ah ja, Commitment.
Und da gibt es verschiedene Wege, das zu zeigen. Ihre Quellen nennen da die wichtigsten. Entweder Sie waren einfach viel da, also mindestens 184 Tage in Neuseeland, und zwar in jedem der beiden Jahre vor dem Antrag.
Okay, das ist ja schon eine Ansage.
Das ist es. Oder, und das ist die Alternative, Sie weisen Ihre Etablierung nach. Das heißt, deutlich kürzere Anwesenheit, vielleicht nur 41 Tage im Jahr vor der Antragstellung. Aber dafür müssen Sie dann ein Heim besitzen und mindestens 9 Monate Vollzeit gearbeitet haben.
Ah, verstehe.
Das zeigt ja auch eine klare Bindung, nur auf eine andere Art.
Ja, das leuchtet ein. Also nicht nur physisch präsent sein, sondern halt auch Wurzeln schlagen sozusagen. Gibt es da auch Zahlen zu Kosten und Dauer für dieses PRV?
Ja, das PRV selbst ist vergleichsweise überschaubar. Die Einwanderungsbehörde gibt an, Kosten liegen bei ungefähr NCD-Dollar 315 und die Bearbeitung, die dauert meistens nur so um die 3 Wochen.
Ach, das geht ja fix.
Ja. Und danach haben sie dann eben unbegrenztes Ein- und Ausreisen. Das ist der große Vorteil.
Okay, gut. PRV wäre geschafft. Aber das ist ja noch nicht die Staatsbürgerschaft. Die kommt ja dann erst als Citizenship by Grant, also durch Verleihung. Und da wird es dann nochmal spezifischer, oder? Die Anforderungen in den Antragsformularen, die sahen schon ziemlich detailliert aus.
Ja, richtig. Das kann man so sagen. Die Kernvoraussetzungen, die sind wirklich sehr klar definiert in den Leitfäden und Formularen. Sie brauchen natürlich das Recht, sich unbefristet in Neuseeland aufzuhalten, also typischerweise eben das PAV.
Klar.
Und dann kommt die Anwesenheit. Und die ist, die ist recht strikt. In den 5 Jahren, direkt bevor Sie den Antrag stellen, müssen Sie mindestens 1350 Tage mit einem entsprechenden Visa-Status in Neuseeland gewesen sein.
1350 Tage, okay.
Ja, und das ist oft der Knackpunkt. In jedem einzelnen dieser 5 Jahre müssen Sie mindestens 240 Tage da gewesen sein.
Wow, 1350 Tage insgesamt und jedes Jahr mindestens 240, das heißt ja, längere Auslandsaufenthalte, also mal ein halbes Jahr weg oder so, das ist in dieser 5-Jahres-Phase eigentlich nicht drin, wenn man das Ziel nicht gefährden will.
Ganz genau das bedeutet das. Es zeigt halt wirklich, Neuseeland legt Wert auf kontinuierliche Präsenz und, ja, Integration.
Okay.
Dazu kommen dann noch weitere Punkte. Guter Charakter, das wird natürlich überprüft, also keine relevanten Straftaten. Ausreichende Englischkenntnisse für Alltagsgespräche sind nötig.
Mhm.
Sie müssen auch ein Verständnis für die Rechte und Pflichten eines Staatsbürgers nachweisen und, ganz wichtig, Sie müssen die Absicht erklären, auch weiterhin in Neuseeland leben zu wollen.
Das ist schon ein deutliches Bekenntnis, das da gefordert wird. Was kostet denn dieser letzte Schritt zur Staatsbürgerschaft und wie lange muss man da ungefähr warten? Gibt es vielleicht auch andere Wege als diese Verleihung?
Also der Antrag selbst, die Verleihung, kostet für Erwachsene momentan NCD 470,20 $. Die Bearbeitungszeit, da sagen die offiziellen Stellen, das kann zwischen 3 und 14 Monaten dauern. Also da braucht man wieder etwas Geduld.
Ja, okay.
Alternativen gibt es durchaus. Also Staatsbürgerschaft durch Geburt, wenn man in Neuseeland geboren ist. Wobei sich da 2006 die Regeln geändert haben. Das hängt jetzt stark vom Status der Eltern ab.
Ah.
Oder Staatsbürgerschaft durch Abstammung, das heißt, wenn Sie im Ausland geboren wurden, aber ein Elternteil bei Ihrer Geburt schon neuseeländischer Bürger war, entweder durch Geburt oder durch Verleihung. Das muss man aber aktiv registrieren lassen.
Verstehe.
Und da gibt es nur einen kleinen, aber wichtigen Unterschied. Die Staatsbürgerschaft durch Abstammung, die können Sie nicht automatisch an Ihre Kinder weitergeben, wenn die dann wieder im Ausland geboren werden. Bei der durch Verleihung oder durch Geburt in Neuseeland geht das schon.
Ah, das ist gut zu wissen, ja. Noch ein Punkt zum Schluss, der kam im NZ2Go-Artikel vor und ist sicher für viele von Ihnen wichtig, die doppelte Staatsangehörigkeit. Neuseeland selbst erlaubt das ja, aber für deutsche Staatsbürger kann das kompliziert werden, nicht wahr? Deutschland sieht ja oft den automatischen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit vor, wenn man eine andere annimmt.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den sollte man auf dem Schirm haben. Wenn Sie beide Pässe behalten möchten, müssen Sie sich wahrscheinlich im Vorfeld um eine sogenannte Beibehaltungsgenehmigung von den deutschen Behörden kümmern. Das ist ein zusätzlicher administrativer Schritt.
Okay, nicht vergessen also. Gut, das war jetzt ein kompakter Überblick über den Weg zur neuseeländischen Staatsbürgerschaft, basierend auf den Quellen, die Sie uns geschickt haben. Es ist also ein Prozess mit ziemlich klaren, teils auch strengen Regeln, besonders bei diesen Anwesenheitszeiten. So, was bedeutet das jetzt alles für Sie?
Was ich hier faszinierend finde, ist, der Prozess prüft ja nicht nur rein formale Kriterien. Er betont immer wieder diese Bindung und die Absicht, in Neuseeland zu bleiben.
Ja, stimmt.
Und das wirft doch irgendwie eine interessante Frage auf, finde ich. Was bedeutet das denn eigentlich genau für die Behörden, klar, aber auch für Sie, ganz persönlich, sich wirklich in einem Land niederzulassen? Also über die reine physische Anwesenheit hinaus.
Ein guter Punkt.
Ja, vielleicht ein Gedanke zum Weiterdenken. Kommen wir zum nächsten tollen Land und das ist Paraguay.
Wir schauen uns das heute mal genauer an. Du willst ja wissen, wie kriegt man die Staatsbürgerschaft? Wie ist das mit den Lebenshaltungskosten? Reichen da deine 1.000 Euro Rente? Gibt's da so deutsche Ecken? Und wie sicher ist es eigentlich? Wir haben die offiziellen Infos, Einwanderungshilfen, Podcast-Notizen, alles mal durchgesehen. Lass uns das mal, ja, entpacken für dich.
Genau. Wir fokussieren uns wirklich nur auf das, was in diesen Quellen steht, die du uns gegeben hast. Ziel ist einfach, dir einen klaren Überblick zu verschaffen, was da drin steht zu deinen Fragen und vielleicht auch, was eben nicht drin steht.
Okay, fangen wir mal vorne an. Der Weg nach Paraguay. Staatsbürger wird man ja nicht sofort, das ist klar. Erstmal geht's um die Aufenthaltsgenehmigung. Da hat sich ja 2022 was geändert, oder? Mit diesem zweistufigen Ding. Erstmal temporär.
Korrekt. Du fängst an mit der Residencia Temporaria. Die gilt für 2 Jahre. Und wichtig ist dabei, du darfst während dieser 2 Jahre nicht länger als 365 Tage am Stück raus aus dem Land. Und erst danach, nach diesen 2 Jahren, kannst du die unbefristete beantragen, die Residencia Permanente.
Ah, okay. Und dafür braucht man dann was?
Ja, da musst du dann nachweisen, dass du genug Geld hast, also ausreichende finanzielle Mittel, so heißt das offiziell, oder alternativ ein Hochschuldiplom.
Verstehe. Und wenn man die Permanente dann hat, plus diesem paraguayerischen Ausweis, die Cédula?
Genau, die Cédula.
Dann ist man sozusagen erstmal safe, kann leben, arbeiten, auch Immobilien kaufen.
Ja, genau. Das ist so der erste große Meilenstein, kann man sagen. Aber eben noch nicht die Staatsbürgerschaft.
Richtig. Wie geht's dann weiter zur Staatsbürgerschaft?
Also die kannst du beantragen, wenn du 3 Jahre legalen Daueraufenthalt hattest, also 3 Jahre mit dieser Residencia Permanente. Und die Voraussetzungen sind dann, laut deinen Quellen, du musst volljährig sein, einen Job oder halt irgendein regelmäßiges Einkommen in Paraguay nachweisen können, keine Vorstrafen, klar. Und dann brauchst du Grundkenntnisse in Spanisch, Castellano sagen die ja, und auch in der Geschichte von Paraguay. Plus eine nachgewiesene Bindung ans Land.
Und natürlich die ganzen Papiere, Geburtsurkunde, Führungszeugnis.
Exakt. Und alle, das ist wichtig, mit Apostille.
Ah, ja, die Apostille, das taucht immer wieder auf. Was genau ist das nochmal ganz kurz?
Das ist quasi ein internationaler Stempel, der bestätigt, dass deine deutschen Urkunden echt sind. Ohne diese Beglaubigung, diese Apostille, erkennen die paraguayischen Behörden deine Dokumente nicht an. Ganz entscheidend.
Okay, kapiert. Aber Moment, da war doch noch was. Ein Weg über Investitionen, SUACE-Programm, 70.000 Dollar. Gleichzeitig stand woanders was von 5.000 Dollar Bankeinlage für den Antrag. Wie passt das denn zusammen? Sind das 2 verschiedene Dinge?
Ja, das sind laut den Unterlagen 2 verschiedene Paar Schuhe, sozusagen. Das SUACE ist ein Investorending. Wenn du die 70.000 Dollar investierst, das kann man wohl über 10 Jahre strecken, dann überspringst du diese temporäre Phase. Du kriegst direkt die permanente Residenz, quasi eine Abkürzung für Investoren.
Mhm.
Die 5.000 Dollar, die klingen her nach einem möglichen Nachweis für die Kohle, also die wirtschaftliche Solvenz, während du den normalen Antrag stellst. Ob das allein reicht, um die permanente Residenz zu bekommen, das geht es in Quellen nicht so ganz klar hervor. Scheint eher Teil des Prozesses zu sein.
Okay, das ist jetzt klarer und gut für dich zu wissen. Doppelte Staatsbürgerschaft ist mit Paraguay möglich. Und seit Juni 2024 gibt's ja die neue Regelung in Deutschland. Du verlierst deinen deutschen Pass nicht mehr automatisch, wenn du eine andere Staatsbürgerschaft annimmst. Das macht vieles einfacher.
Absolut. Diese Beibehaltungsgenehmigung, die man früher brauchte, die fällt weg. Das ist eine echte Erleichterung.
So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Deine 1.000-Euro-Rente, reicht das? Die Quellen sagen ja, es ist billiger als hier, aber reicht's auch für die Papiere?
Ja, das ist der Knackpunkt. Explizit die Summe 1.000 Euro wird nicht genannt. Aber für die permanente Residenz brauchst du ja diesen Nachweis ausreichender finanzieller Mittel. Eine Quelle deutet so auf ungefähr 1.500 Dollar monatliches Einkommen hin. Eine andere nennt eben diese 5.000 Dollar Ersparnisse als möglichen Nachweis im Antragsprozess. Deine 1.000 Euro Rente, das sind ja umgerechnet vielleicht 1.100 Dollar, liegen also unter diesem Richtwert von 1.500. Ob dann die 5.000 Dollar auf dem Konto als Alternative reichen, das lassen die Quellen offen. Es könnte also formal schwierig werden, diesen Nachweis zu erbringen. Auch wenn du vielleicht mit 1.000 Euro im Alltag irgendwie hinkommen könntest, je nach Lebensstil. Die Hürde ist erstmal der Papierkram.
Verstehe. Also die Bürokratie könnte das Problem sein, nicht unbedingt das Leben selbst. Aber steuerlich lohnt es sich doch, oder?
Ja, das ist ein großer Pluspunkt in deinen Unterlagen. Paraguay hat ein territoriales Steuersystem. Heißt, dein Einkommen aus dem Ausland, also deine deutsche Rente, ist in Paraguay steuerfrei. Nur was du in Paraguay verdienst, wird besteuert. Mit maximal 10%. Das ist schon attraktiv.
Okay. Und die anderen Fragen? Deutsche Ecken. Gibt's da Infos? Und zur Kriminalität?
Tja, da geben deine Quellen leider nicht viel her. Es steht drin, es gibt deutsche Institutionen, die Botschaft also, Anlaufstellen sind da. Aber so spezifische Regionen, wo viele Deutsche leben, oder konkrete Zahlen zur Kriminalität, Fehlanzeige in diesen Materialien. Da bräuchte man wohl andere Infos. Ein Hinweis ist aber drin, Vorsicht beim Immobilienkauf, da sollte man genau hinschauen. Und es gibt Dienstleister, die helfen beim Einwandern. Das kann bei der Bürokratie sicher nützlich sein.
Gut, fassen wir mal zusammen, was wir aus deinen Quellen ziehen können. Der Weg zur Staatsbürgerschaft ist ein Marathon, kein Sprint. Erst temporär, dann permanent, dann nach 3 weiteren Jahren der Antrag. Mindestens 5 Jahre also. Der Finanznachweis ist zentral und deine 1000 Euro könnten für die Papiere der Daueraufenthaltsgenehmigung knapp werden. Lebenskosten sind aber wohl niedriger. Steuerlich ist es für dich als Rentner super. Alle Dokumente brauchen die Apostille. Und zu deutschen Regionen und Kriminalität steht hier nichts drin.
Genau, so sieht's aus. Basierend auf dem, was du uns geschickt hast, Paraguay scheint auf dem Papier viele Vorteile zu bieten. Geringe Hürden für den Aufenthalt, zumindest auf den ersten Blick, und die Steuergeschichte. Aber die Frage, die sich vielleicht daraus ergibt und die über den Papierkram hinausgeht, die Quellen erwähnen ja Spanischkenntnisse als Bedingung. Wie tief willst und musst du dich am Ende des Tages wirklich auf die Sprache und die Kultur dort einlassen? Also nicht nur, um die Papiere zu kriegen, sondern wirklich anzukommen, den Alltag zu meistern, auch außerhalb einer möglichen Expertblase. Das ist vielleicht so ein Gedanke, den du aus dieser Analyse mitnehmen kannst.
Ein Land haben wir noch und das ist Brasilien. Los geht's! Okay, du denkst also über Brasilien nach? Vielleicht sogar dauerhaft dorthin zu gehen, Staatsbürgerschaft und so. Wir haben uns deine Quellen dazu angesehen, ja? Die geben uns so den rechtlichen Rahmen vor, wie man Brasilianer werden kann. Lass uns da mal eintauchen.
Genau. Was ist da für dich relevant? Aber ganz wichtig direkt. Deine Fragen zu Kriminalität, zu den Lebenshaltungskosten oder ob deine 1000 Euro Rente reichen, ne? Oder auch nach deutschsprachigen Ecken, da sagen die Unterlagen leider nichts zu. Wirklich gar nichts. Mhm. Stimmt, wir können uns da nur auf das Rechtliche stürzen. Also, die Quellen zeigen halt, es gibt im Grunde 3 Wege.
Okay, einmal durch Geburt in Brasilien, dieses bekannte Ius Soli, dann durch Abstammung, also wenn Eltern Brasilianer sind, auch wenn du im Ausland geboren bist, und dann, für dich wahrscheinlich der Punkt, die Einbürgerung.
Richtig, genau, die Einbürgerung. Wenn du jetzt also hinziehst und sagst, du willst den Pass beantragen, was verlangen die da? Was steht in den Quellen?
Also die Kernpunkte sind eigentlich ziemlich klar. Erstens der Aufenthalt. Normalerweise musst du mindestens 4 Jahre am Stück in Brasilien gelebt haben. 4 Jahre, das ist schon eine Hausnummer. Gibt's da Möglichkeiten, das abzukürzen?
Ja, die gibt es. Und das ist ganz interessant. Es geht runter auf nur 1 Jahr, wenn du mit einem Brasilianer oder einer Brasilianerin verheiratet bist oder wenn du ein brasilianisches Kind hast.
Ah, okay. Also Familie zählt da stark.
Genau. Und es gibt auch eine Verkürzung auf 2 Jahre, zum Beispiel für Investoren oder hochqualifizierte Leute.
Verstehe. Also Familie oder bestimmte Qualifikationen beschleunigen das. Und sonst noch, außer der Zeit?
Ja, klar. Portugiesische Kenntnisse. Die müssen ausreichen, also so für den Alltag, ne? Das wird auch geprüft.
Okay, Sprachprüfung, genau. Und dann natürlich keine Vorstrafen. Du brauchst ein polizeiliches Führungszeugnis, schwere Delikte, dann ist es vorbei. Logisch. Und wie ist das mit dem Geld? Du meintest ja, die 1000 Euro werden nicht erwähnt, aber spielt Einkommen generell eine Rolle?
Ja, schon. Also die Quellen sagen, Integration und ein ausreichendes Einkommen werden auch bewertet. Du musst halt zeigen, dass du dich selbst versorgen kannst.
Mhm.
Aber eine genaue Summe, so wie deine 1000 Euro, die steht da nicht drin. Das wird wohl im Einzelfall geprüft. Okay, verstehe. Ein ganz wichtiger Punkt für viele. Was ist mit der alten Staatsbürgerschaft? Muss man die abgeben?
Das ist echt eine gute Nachricht aus den Quellen. In der Regel nicht. Seit Mitte der 90er, seit 1996, erlaubt Brasilien die doppelte Staatsbürgerschaft. Meistens.
Wirklich? Das heißt, man könnte seine deutsche behalten?
Sehr wahrscheinlich, ja. Das ist ein riesiger Vorteil und international auch nicht selbstverständlich, muss man sagen.
Stimmt, das nimmt echt Druck raus. Und wenn man es dann geschafft hat, man ist brasilianischer Bürger, was hat man dann konkret davon?
Naja, die vollen Rechte eben, also Wahlrecht. Achtung, in Brasilien ist das sogar Wahlpflicht zwischen 18 und 70.
Ah, okay. Du hast freien Zugang zum Arbeitsmarkt, auch zu den meisten öffentlichen Ämtern. Dann natürlich soziale Leistungen. Ganz wichtig, das öffentliche Gesundheitssystem, das SOS. Bildung.
Und der Schutz vor Ausweisung, hattest du erwähnt?
Genau, das auch. Und der brasilianische Pass selbst, der öffnet natürlich Türen für visumfreies Reisen. Gerade in Südamerika, im Mercosur-Raum, Argentinien, Paraguay, Uruguay ist das super praktisch.
Fassen wir mal kurz zusammen für dich. Der Weg zum brasilianischen Pass ist also klar geregelt. Rechtlich gesehen. Es gibt Hürden, wie die Aufenthaltsdauer, die Sprache, klar. Aber die sind machbar, vor allem wenn familiäre Bande da sind. Und das große Plus, die doppelte Staatsbürgerschaft ist meistens drin.
Ja, und was ich daran faszinierend finde, wenn man das so liest, dieses Geburtsortsprinzip, die kürzeren Zeiten bei Familie, die Akzeptanz der Doppelstaatler, das deutet schon auf ein ziemlich inklusives Bild von Nation hin, finde ich.
Stimmt. Zugehörigkeit wird da stark übers Leben im Land definiert, nicht nur über die Herkunft.
Genau, Integration spielt eine große Rolle. So, und zum Schluss noch ein kleiner Denkanstoß für dich. Was würde für dich den Unterschied machen? Sind es die zusätzlichen Rechte als Staatsbürger, dieser volle Status? Oder wiegt der Aufwand für die Einbürgerung vielleicht doch schwerer, als, sagen wir, nur eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu haben? Das musst du natürlich selbst abwägen. Das war unsere Analyse deiner Quellen zu Brasilien. Wenn es dir gefallen hat, teilen, liken, abonnieren, kommentieren und die Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Und bevor wir schließen, noch der wichtige Hinweis. Dieser Podcast dient zur Information und Unterhaltung. Wir sind keine Ärzte, Anwälte oder Reiseexperten. Die hier geteilten Infos sind sorgfältig recherchiert, aber ohne Gewähr auf Richtigkeit und ersetzen keine professionelle Beratung. Handelt bitte immer eigenverantwortlich und informiert euch bei offiziellen Stellen.